Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir kommen zur Predigt und ich kann euch sagen, es wird ganz schön interessant und spannend. Wir befinden uns ja in der Predigtserie Die Bibel. Das heißt, wir betrachten die Bibel etwas genauer. Im ersten Teil, da ging es um die Kraft der Bibel. Im zweiten Teil um die Weisheit der Bibel. Und heute geht es um die Frauen in der Bibel. Wir wollen dabei schauen, welche Frauen das es in der Bibel gibt, was Jesus über die Frauen sagt. Wir wollen schauen, was Frauen dürfen und was sie nicht dürfen. Ja, ich sagte ja, es wird spannend und interessant. Wisst ihr, für mich ist es sowas von klar. Ich kenne so viele Frauen in der Bibel. Ich weiß, was Jesus über die Frauen denkt. Und ich weiß, was ich darf und was ich nicht darf. Beziehungsweise, was ich kann und was ich nicht kann. Doch für so viele Männer und Frauen ist das gar nicht so klar. Sicherlich hat sich in der Gesellschaft der Frauen schon einiges geändert. Aber hier und da begegne ich Männer und auch Frauen, die ein total verschrobenes Frauenbild haben. Und wir spulen mal zurück in das Jahr 1955. Da gab es sogar ein Handbuch für die gute Ehefrau. Und ich habe einen Teil mitgebracht und möchte euch mal ein bisschen daraus vorlesen. Halten Sie das Abendessen bereit. Planen Sie vorausschauend, eventuell schon am Vorabend, damit die köstliche Mahlzeit rechtzeitig fertig ist, wenn er nach Hause kommt. So zeigen Sie ihm, dass Sie an ihn gedacht haben und dass Ihnen seine Bedürfnisse am Herzen liegen. Die meisten Männer sind hungrig, wenn sie heimkommen und die Aussicht auf eine warme Mahlzeit, besonders auf seine Leibspeise, gehört zu einem herzlichen Empfang, so wie man ihn braucht. Machen Sie sich schick. Gönnen Sie sich 15 Minuten Pause, sodass Sie erfrischt sind, wenn er ankommt. Legen Sie Make-up nach, knüpfen Sie ein Band in das Haar, sodass Sie adrett aussehen. Er war ja schließlich mit einer Menge erschöpfter Leute zusammen. Schieben Sie ihm sein Kissen zurecht und bieten Sie ihm an, seine Schuhe auszuziehen. Sprechen Sie mit leiser, mit sanfter und freundlicher Stimme. Fragen Sie ihn nicht darüber aus, was er tagsüber gemacht hat. Zweifeln Sie nicht an seinem Urteilsvermögen oder an seiner Rechtschaffenheit. Denken Sie daran, er ist der Hausherr und als dieser wird er seinen Willen stets mit Fairness und Aufrichtigkeit durchsetzen. Sie haben kein Recht, ihn in Frage zu stellen. Eine gute Ehefrau weiß stets, wo ihr Platz ist. Ja, es gefällt euch, gell? Also, ich sehe so bei den ein oder anderen Männern, die fragen sich, warum gibt es so ein Handbuch heute nicht mehr? Wir haben zwei Videos gefunden und ich finde, die toppen das Ganze noch. Als ich diese gesehen habe, da hat es mir fast die Schuhe ausgezogen. Da dachte ich, also, dass es so etwas gab. Ihr müsst gut aufpassen, weil die Qualität ist nicht ganz so gut. Bei dem ersten Video, da geht es darum, da wurden die Männer gefragt, ob die Frauen Auto fahren dürfen. So, ihr könnt gespannt sein und ich sage nur, Film ab.
Für oder dagegen, dass Ihre Frau Auto fährt?
Ich bin dagegen.
Dagegen?
Ich bin grundsätzlich direkt Gegner, aber ich sehe nicht gern, wenn Frauen fahren.
Ich persönlich bin dagegen.
Sie möchte gern fahren, aber ich sage, in der Stadt hat das keinen Wert.
Ich persönlich bin dagegen.
Ich bin dagegen.
Warum? Ja, es ist viel sicherer, nicht wahr, wenn ich erfahre.
Nur unter meiner Anleitung, ne? Also, allein ist ja Frau immerhin ein bisschen unsicher im Verkehr, im Großstadtverkehr.
Meine Frau ist ungeeignet zum Autofahren.
Warum soll denn die Frau fahren, wenn der Mann fährt?
Ich lasse mich nicht von der Frau spazieren fahren, da fährt der Mann selber bei mir.
Die Frauen sollen sich um die wirtschaftliche Lage zu Hause, Kinder kümmern.
Hat Ihre Frau einen Führerschein?
Ja, sie will ihn gern machen, aber ich möchte doch nicht beantworten als Ehemann.
In diesem Fall gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder er ist frei oder vergeben. Wenn er wieder frei ist, dann wird er jetzt gebunden. Wer da aber nun glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, na, der irrt sich ganz gewaltig. Im Gegenteil, ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe.
Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding.
Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. Natürlich nur bei einem solchen Erfolg. Und da gibt es eben die eine ganz bestimmte altbewährte Möglichkeit.
Nämlich einen Kuchen, von mir selbst gebacken mit Dr. Oetker Backpulver, Bakin.
Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5. Übrigens, bei Dr. Oetker, da gibt es nicht nur eine oder zwei. Da gibt es zahllose Möglichkeiten. Drum macht's wie Renate. Und die weiß es wieder von ihrer Mutter.
Für Kuchen und Pudding einfach Dr. Oetker.
Jetzt weißt du Bescheid, gell? Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, 14. Kapitel, Vers 34. Da heißt es, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Dann ergänzend noch aus dem 1. Timotheusbrief, 2. Kapitel, Vers 11, da heißt es, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Du sagst, ach du meine Güte, steht das auch in meiner Bibel? Ja, genau das steht auch in deiner Bibel und die unterschiedlichen Übersetzungen machen es nicht besser. Ich glaube, dass wir alle miteinander Sensibilität brauchen, dass wir Demut brauchen und vor allen Dingen eine klare exegetische Ausarbeitung, was die Bibel nun wirklich sagt über die Frau. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, es geht heute auch nicht nur über die Frauen, so ihr Männer, es geht auch um euch. Es geht um Identität, es geht darum zu sehen, wie kostbar und wertvoll jeder Einzelne von uns in Gottes Augen ist. Wenn du solche Bibelstellen dir vornimmst, dann kann das jemand, der jung im Glauben ist, schon ins Straucheln bringen und zuweilen auch hat es Leute ins Stolpern gebracht, die schon sehr, sehr lange mit Gott unterwegs sind. Was ist passiert? Nun, eine ganz wichtige Regel der Exegese wurde außer Acht gelassen. Man nennt das Ganze Hermeneutik, das ist der Fachbegriff dafür, dass ein Text reflektiert wird unter Berücksichtigung der Zeit, in der er geschrieben wurde. Das möchte ich gern erklären, weil wenn wir das nicht berücksichtigen, können fatale Fehler passieren beim Lesen der Bibel und das soll nicht so geschehen. Zunächst einmal, wenn du ins Alte Testament schaust, dann siehst du die Monarchie, eine klare Regierungsform, Demokratie hat es nicht gegeben. Was es tatsächlich gab am Anfang, war die Theokratie und genau das wünscht sich Gott auch heute für seine Gemeinde, dass er spricht, dass er das Sagen hat. Aber eben im Volk Israel war es so, dass sie irgendwann gesagt haben, wir wollen jetzt einen König haben. So wie die anderen Völker auch. Und schwuppsdiwupps war auch in Israel die Monarchie da. Und die Königshäuser bis ins 19. Jahrhundert haben damit argumentiert, dass das die absolut richtige Regierungsform ist. Steht ja in der Bibel. Oder denk an Polygamie, die Mehrehe. Auch darüber schreibt das Alte Testament viel. Wir haben schon gesehen, der Autor der Bücher der Weisheit in der Bibel, Salomo, König Salomo, hatte 1000 Frauen. Eine ganze Menge, ne? Kann das Anlass geben dazu, zu sagen, oh, das ist vollkommen in Ordnung? Jeder von uns würde heute sagen, auf keinen Fall. Im Neuen Testament als Kriterium für ein Ältestenamt heißt es, dass ein Ältester der Mann einer Frau sein soll. Warum ist das extra geschrieben worden? Nun, weil die gängige Praxis offensichtlich anders war und man gesagt hat, ein Ältester, er soll Mann einer Frau sein. Oder denk an die Sklaven. Tatsächlich findest du auch in deiner Bibel im Neuen Testament, im Epheserbrief, da sagt Paulus, ihr Sklaven gehorcht euren Herren. Und in einer anderen Bibelstelle heißt es, dass die Herren gut sein sollen mit ihren Sklaven. Diese Bibelstellen wurden natürlich benutzt und missbraucht, zu sagen, dass das Sklaventum etwas sehr, sehr Biblisches ist. Gott sei Dank haben sich einige Leute nicht daran gehalten und haben die Sklaverei abgeschafft, darunter so Leute wie John Wesley, William Wilberforce oder Charles Finney, großartige Prediger des Wortes, die gesagt haben, nein, wir müssen breite angelegt sein in unserem Denken und die vor allen Dingen aus dem Psalm 119, dem Psalm 160 kannten. Weil dort steht eine ganz, ganz wichtige Aussage, wenn du die Bibel betrachtest. Da heißt es, die Summe meines Wortes ist Wahrheit. So einzelne Verse herausgerissen, wie ich das jetzt gerade am Anfang gemacht habe, kann zu fatalen Irrwegen führen. Paulus schreibt an die Korinther, dass es eine Schande ist, wenn ein Mann sein Haupt beim Gebet bedeckt und dass es eine Schande für die Frau ist, wenn sie es nicht tut. Jetzt ist die große Frage, wie hat eigentlich Jesus gebetet? Du kannst 100% davon ausgehen, dass er sein Haupt bedeckt hatte. Paulus sagt auch zur gleichen Gemeinde Korinth, es ist eine Schande, wenn der Mann langes Haar trägt. Wie sieht Jesus in deiner Kinderbibel aus? Nun, mit langen, wallenden Haaren seiner Zeit und auch der Kultur, der jüdischen Kultur gegenüber, genauso. Aber hier schreibt Paulus eben nicht vorrangig zu der jüdischen Gemeinde, sondern zu einer hellenistischen Gemeinde, zu den Griechen. Und da war die Kultur eine andere. Er schreibt hier, wir haben es ja gerade gelesen, dass die Frau nicht lehren soll. Nun, warum? Wir müssen berücksichtigen, zu welcher Zeit wurde das eigentlich geschrieben? Eine Zeit, in der die Frau kaum bis gar nicht die Chance hatte, sich weiterzubilden. Sie hatte andere Aufgaben und was Paulus wirklich sagen will, ist, erst lernen, dann lehren. Und das betrifft Mann und Frau. Das ist etwas ganz Normales. Und hier bringt er Ordnung rein in eine Gemeinde, wo einiges aus den Fugen geraten ist. Da war kein ordentlicher Gottesdienst, so wie wir es kennen, sondern hier war in jeder Ecke, überall wurde geredet während der Predigt. Warum? Weil die Frauen ihre Männer gefragt haben, sag mal, erklär mir das und so. Und dann sagt er, hey, hört doch zu und dann, wenn ihr die Fragen habt, tauscht euch zu Hause aus. Wir sehen, glaube ich, dass manche Bibelstellen sich gut eignen zum Missbrauch. Wir haben gelesen, dass die Frau nicht herrschen soll über den Mann. Aber hey, umgekehrt soll es genauso nicht sein. Kein Mann soll herrschen über seiner Frau. Sondern gegenseitige Unterordnung in einer Ehe. Ihr Männer, sagt Paulus, liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde liebt. Weißt du, wie sehr Christus seine Gemeinde liebt? So sehr, dass er sein Leben gegeben hat. Und ich glaube, wenn das passiert in deiner Ehe, dann wird ganz, ganz viel Liebe und Zuneigung freigesetzt. Dann weiß die Frau, oh, wenn mein Mann eine Entscheidung trifft, er tut es nicht aus Egoismus, sondern er tut es aus lauter Liebe. Und umgekehrt genauso. Weil Entscheidungen treffen ist nicht einseitig. Im Rahmen der Kirche wurden hier viele, viele Fehler gemacht über die letzten Jahrhunderte, bis in die jüngste Vergangenheit hinein. Hier nämlich als junger Pastor, wie eine große Diskussion auf einer Pastorenkonferenz stattfand, ob Frauen ordiniert werden können, also zum geistlichen Dienst eingesetzt. Was bin ich dankbar, dass wir da einen riesigen Schritt weiter sind. In der letzten Woche habe ich gelesen in der Zeitung, dass es eine Aktion gibt in der katholischen Kirche. Nach der Reformation, als Luther seine Thesen an die Kirchentür genagelt hat, ist genau das, hat das jetzt wieder stattgefunden. Frauen stehen auf und sie heften ihre Thesen an die Kirchentüren, auch hier in Baden-Baden, Maria 2.0. Und es geht ganz stark darum, dass man sich Gedanken macht, warum ist es eigentlich so, dass die Frau im Rahmen der Kirche immer noch nicht zum Zug kommt? Wir steigen mal ein, weil wir gesagt haben, wir wollen uns mal ein paar Frauen in der Bibel anschauen. Es wird längst nicht gelingen, alle Frauen zu beleuchten, aber ein paar will ich mal so einfach herausgreifen. Beginnend natürlich mit der ersten Frau auf dieser Erde, wer mag das wohl gewesen sein? Du sagst, oh, musst du jetzt mit Eva um die Ecke kommen, das ist nicht gerade so rühmenswert für uns Frauen. Naja, für uns Männer auch nicht. Weil nicht nur Eva ist in Sünde gefallen, Adam hat es nicht besser gemacht. Überhaupt hat er auch seine Verantwortung nicht wahrgenommen, hat sich eher versteckt. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist schon interessant. Mann und Frau. Hier heißt es nicht, dass der Mann im Bilde Gottes geschaffen wurde und die Frau im Bilde des Mannes. Nein, Mann und Frau. Hat Gott eine weibliche Seite? Absolut. Hatte schon die Argumentation gehört, naja, der Mann, das ist schon die Krone, weil die Frau wurde ja danach erschaffen. Naja, wenn du das logisch und konsequent zu Ende denkst, was hältst du dann von den Tieren, die vor dem Menschen geschaffen wurden? Dann müsste man eher sagen, oh, der Mann und dann kam das Meisterwerk, die Frau. Manche Übersetzung heißt es, dass die Frau zur Gehilfin des Mannes geschaffen wurde und der ein oder andere Mann hat es für sich so ausgelegt, nun ja, die Frau ist mein Handlanger und wie wir es vorhin gehört haben, sie holt mir die Pantoffeln, hat das Bier kaltgestellt und. Alles schön, wenn es stattfindet aus Liebe. Aber eingefordert darf es nicht werden. Und wenn du sagst, oh ja, die Frau ist nur die Gehilfin des Mannes, lese einmal Psalm 33, Vers 20, da heißt es, unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe. Und hier wird im hebräischen Kontext genau das gleiche Wort genutzt wie bei der Frau zum Mann. Und keiner von uns würde behaupten, dass Gott unser Handlanger ist, oder? Drei herausragende Frauen, die im prophetischen Dienst im Alten Testament gearbeitet haben und gedient haben, die sehr, sehr anerkannt waren. Zunächst einmal 2. Mose 15, Vers 20. Hier wird von Miriam, Schwester von Mose und Aaron, berichtet. Dann nahm Miriam die Prophetin. Hier wird explizit gesagt, dass sie als Prophetin im Dienst war. Aarons Schwester eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Ein Prophet ist jemand, der das ausspricht, was Gott mitteilen will an das Volk. Sehr spezifisch, sehr genau. Und wir werden auch noch einen Predigtteil in dieser Serie über die Propheten haben. Dann Richter 4, Vers 4. Eine Zeit in Israel, in der die Könige nicht das Sagen hatten, sondern nein, die oberste Regierungsform waren die Richter. Hier heißt es, zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Labidots. Sie war nicht nur Prophetin, sie war auch Richterin in dieser Zeit. Die oberste Distanz. Sie hat den militärischen Befehlshabern Anweisungen gegeben, wo es lang geht. Eine Frau, die im Land das Sagen hatte. Oder 1. Könige 22, Vers 11, hier wird von Hulda, ebenfalls einer Prophetin, gesprochen. Da heißt es, da gingen hin der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaffan und Asaja. Weißt du, zu wem sie gingen? Zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums. Eine Frau, die Rat gegeben hat, göttliche Einsichten diesen Priestern weitergegeben hat. Eine ausgezeichnete Frau. Dann möchte ich noch eine Königin im Alten Testament erwähnen. Ihr Name ist Esther. Eine junge Frau, die Gott erwählt hat, um ein ganzes Volk, um die Juden vor dem Untergang und der Vernichtung zu retten. Lest das Buch im Alten Testament. Es ist so hochinteressant, wenn du das Buch Esther dir anschaust. In der vergangenen Woche wurde das Purim-Fest gefeiert bei den Juden. Das ist ein Fest, da sind sie ganz ausgelassen und freuen sich, dass ihr Leben erhalten wurde. Dieses Purim-Fest kannst du zurückführen auf die Rettung von Esther, die auch als Königin dann eingesetzt wurde. Springen wir ins Neue Testament, schauen uns mal an, wie Jesus, wie sein Umgang mit den Frauen war. Und Jesus, sein Umgang war revolutionär. Für die damalige Zeit, weißt du, er begegnete den Frauen mit Liebe, mit Wertschätzung. Er hörte ihnen zu. Und er lehrte auch die Frauen. Wenn du ins Neue Testament schaust, Gott erwählt eine junge Frau mit Namens Maria. Wir wissen, sie war nicht die Mutter Gottes, aber sie war ein sehr auserwähltes Werkzeug Gottes. Eine junge Frau, die Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt bringt. Jesus selbst, ich habe es gesagt, er begegnete den Frauen in einer anderen Weise, wie es die Rabbis zu tun pflegten. Von den Rabbis heißt es, sie sagten damals, es ist besser, die Tora zu verbrennen, als sie einer Frau zu lehren. Jesus hat das ganz anders gehandhabt. Auch Frauen waren in seiner Nachfolge. Wir lesen mal Lukas 8. Da heißt es, und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuzza, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Da waren einflussreiche Frauen in der Gefolgschaft von Jesus. Du sagst aber, hey, Markus, mal ehrlich, die 12, das waren alles Männer. Ja, du hast recht, aber wählt Jesus deswegen nur Männer als Jünger aus? Nochmal, weiter gedacht, sie waren auch alles Juden. Dann dürften nur männliche Juden Nachfolger von Jesus sein. Was bin ich dankbar, dass hier auch der Text uns zeigt, Männer und Frauen sind Jesus nachgefolgt. Und hey, das ist heute noch genauso. Was bin ich froh, dass wir hier zusammen sind. Männer und Frauen des Glaubens, die Jesus Christus nachfolgen. Das ist so wunderbar. An einem Mittag ist Jesus an einem Brunnen. Dieser Brunnen hatte den Namen Jakobsbrunnen. Da kommt eine Frau, und es war total ungewöhnlich. Am helllichten Tag unter der sengenden Sonne geht sie zum Brunnen, weil sie annimmt, sie ist dort allein. Aber Gott hat längst Jesus auf den Weg geschickt. Jesus weiß, er begegnet dort dieser Frau. Und dann begegnet er ihr seelsorgerlich. Ja, ein Gespräch entwickelt sich und die ganze Not platzt aus dieser Frau heraus. Die Bibel sagt uns, 5 Männer hat sie gehabt, in denen sie jetzt hat, ist nicht ihrer. Und Jesus, er sieht die ganze Problematik, er sieht die ganze Not, er sieht all das Elend in ihrem Herzen. Und er begegnet ihr mit der Liebe Gottes. Seine Jünger wunderten sich, was der Meister da schon wieder tut. Erinnere dich an die Geschichte von Maria und Martha. Die Martha tut eigentlich genau das, was eine Frau in der damaligen Zeit zu tun hatte, nämlich sie kümmert sich um den Haushalt, sie kümmert sich da ums Essen, sie ist in der Küche und sie ist mit vielen, vielen Dingen ist sie gerade beschäftigt. Und ihre Schwester Maria, sie sitzt zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Und Jesus, er tadelt die Martha, er sagt, hey Martha, da ist etwas, da ist Not in deinem Leben, tu es doch wie deine Schwester und höre zu. Hier nämlich gut, ich war eingeladen zum Essen. Eine andere Kultur, eine andere Hautfarbe, eine andere Gewohnheit, wie man miteinander isst. Es war gang und gäbe, dass die Männer gegessen haben. Und ich wunderte mich, weil die Frau schaute so aus der Küche, etwas verstohlen um die Ecke, ob wir noch genug zu essen hatten. Ich saß dort mit dem Mann und den beiden Söhnen. Die Töchter, es wurde ihnen ebenso wenig wie der Frau erlaubt, beim Essen teilzunehmen. Nichts ahnend habe ich gesagt, oh, wäre doch schön, wenn wir alle am Tisch sitzen. war nicht der Kultur entsprechend. Jesus bricht hier aus und er tut etwas, das natürlich bei den Leuten, die drumherum waren, für Aufsehen gesorgt hat. Die ersten Zeugen seiner Auferstehung, dreimal darfst du raten, wer das war. Da waren Frauen am Grab. Jesus hat so oft in seinen Gleichnissen von Frauen gesprochen. Einmal erzählt er die Geschichte von einer Frau, die ihre Hochzeitsmünze verliert. Und dann ruft sie ihre Freundin zusammen und sie machen Licht in jeder Ecke des Hauses. Und plötzlich finden sie diese Münze und alle freuen sich riesig darüber. Oder er erzählt die Geschichte von einer Frau, die zu dem ungerechten Richter, eine Witwe, die zu einem ungerechten Richter kommt und sie bettelt und bettelt, bettelt, bis sie schließlich erhört wurde. Der Sauerteig, der geknetet wird von einer Frau oder die klugen und die törichten Jungfrauen. Wenn du weitergehst in die Apostelgeschichte, da wird uns ja das Leben der ersten Gemeinde beschrieben, dann siehst du auch dort, wie die Frauen wie selbstverständlich im Gottesdienst mit dabei waren. Am Ostermorgen, Johannes 20, Vers 16, Maria aus Magdala beim Grab von Jesus. Zuerst denkt sie, oh, der Auferstandene, dem sie begegnet, das ist der Gärtner, aber dann gibt Jesus sich mehr wie zu erkennen. Und Maria, sagte Jesus nun, sie wandte sich zu ihm und rief, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. In der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, dort im Vers 13 heißt es, es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas, der Sohn von Jakobus. Also nicht Judas, der Jesus verraten hat, der hat dann nicht mehr gelebt, sondern der Sohn von Jakobus. Du sagst, wow, alles Männer, schöne Aufzählung der Männer. Pass auf, es geht weiter, wir sind noch nicht zu Ende. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Sie feierten gemeinsam Gottesdienst. Und sie wussten natürlich, was der Prophet im Alten Testament gesagt hat. Er sagte, ich werde meinen Geist ausgießen auf Frauen und Männer, auf Söhne und Töchter, auf das sie weissagen. In der Apostelgeschichte liest du immer wieder von einem Power-Ehepaar. Ihr Name ist Priscilla und Aquila. In allen Berichten wird die Priscilla zuerst genannt. Und das ist nicht eine reine Höflichkeitsformel, dass die Frau vorangestellt wird, sondern das zeigt etwas von der Bedeutung auf. Offensichtlich war sie in ihrer Leiterschaft vorangestellt. Im 21. Kapitel Apostelgeschichte, da liest du von den Töchtern des Philippus. Mann, waren die drauf, ey. Die haben geweissagt und prophezeit, was hast du, was kannst du. Und es war für die Apostel und für alle, die da in der Gemeinde waren, so spannend, so stark zuzuhören, wie der Geist Gottes kam über diese Mädels. Paulus greift es auf, 1. Korinther 14. Er sagt, ihr alle könnt prophetisch reden. Und nicht nur ihr könnt, ihr sollt es auch tun. Im Römerbrief, im 16. Kapitel, im 1. Vers, wird uns auch eine ganz interessante Frau vorgestellt. Da heißt es, unsere Schwester Phöbe, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea steht, dürft ihr vertrauen. Nehmt sie freundlich auf, wie es für Christen selbstverständlich ist. Ihr tut es ja für den Herrn. Steht ihr bei, wo immer sie eure Hilfe braucht. Sie selbst hat sich auch für viele Menschen eingesetzt, nicht zuletzt für mich. Grüßt Priska und Aquila, die mit mir zusammen Jesus Christus dienen. Sie haben ihr Leben gewagt, um meines zu retten. Und ich bin nicht der Einzige, der ihnen zu Dank verpflichtet ist. Diese Phöbe brachte nun den Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Wer immer hier schon mal den Römerbrief gelesen hat, wird mir zustimmen, das ist harter Tobak, das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Theologisch mega anspruchsvoll. Jetzt hat sie den Brief gebracht an die Gemeinde in Rom und beim Lesen, glaube ich, ganz sicher sind viele Fragen aufgetreten, so wie sie heute bei uns auch auftreten, wenn wir den Römerbrief lesen. Wolltest du die Person sein, die dann daraufhin antwortet? Offensichtlich war die Phöbe so gut drauf, dass Paulus ihr genau das zugetraut hat. und sie entsandt hat. Und der Gemeinde sogar, die Gemeinde sogar noch herzlich bittet, hey, nehmt sie freundlich auf, wie es eigentlich selbstverständlich sein sollte für Christen. Aber er hat den Braten schon gerochen. Er wusste, oh, da wird eine Frau ins Rennen geschickt. Wer weiß, wie die Brüder zuweilen reagieren. Im gleichen Kapitel, im 7. Vers, da heißt es, herzliche Grüße auch an Andronikus und Junias, meine jüdischen Landsleute, die mit mir wegen ihres Glaubens im Gefängnis waren. Beide sind ja noch vor mir Christen geworden und sind unter den Aposteln hoch angesehen. Nun muss man etwas in den Grundtext eintauchen, in den griechischen Grundtext, um zu verstehen, dass die Endung des Namens Junias weiblich ist. In einigen späteren Übersetzungen wurde es abgewandelt, weil vielleicht einige Leute sich mit diesem Gedanken schwer getan haben, zu sagen, eine Frau als Apostel? Es geht heute um viel, viel mehr wie nur um den Dienst der Frau, obwohl mir der sehr, sehr wichtig ist. Schau, ich bin so stolz, von Anfang an in dieser Gemeinde, in der wir sind, war es absolut üblich, dass Frauen in Leitungsdiensten waren, dass Frauen auch gepredigt haben. Ich weiß noch, es war damals nicht üblich in den Gemeinden, dass Frauen als Älteste eingesetzt wurden. Ich bin so dankbar, in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Wir wollen jetzt noch etwas hören über die Identität und es geht sowohl Mann wie Frau an. Und dazu bitte ich nochmal, dass Nicole, meine Frau, nach vorne kommt.
Ihr lieben Frauen, ihr lieben Männer, es ist sowas von wichtig, dass wir wissen, welche Identität in uns ist. In der Identität bedeutet Gleichheit derjenige, der man ist. Und wenn wir Jesus in uns haben, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann tragen wir seine Identität. Sie ist in uns. Das heißt, dass wir wertvoll sind. Liebe Frau, du bist wertvoll. Lieber Mann, du bist wertvoll. Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, das weiß ich doch. Wisst ihr, wir müssen es immer wieder hören. Dein Wert hat auch nicht mit deiner Geburt begonnen. Dein Wert war schon da, als du im Mutterleib gebildet wurdest. Darum ist das Ungeborene so kostbar, wertvoll und sowas von beschützenswert. Das heißt, du bist kein Fehler. Und alles Leben wurde mit einer Bestimmung für einen bestimmten Zweck geschaffen. Wir wurden also aus einem bestimmten Grund geboren. Wir haben eine Bestimmung, die unserem Leben Sinn verleiht. Niemand wurde einfach so erschaffen. Niemand. Unser Wert hat nichts damit zu tun, was wir selbst über uns denken. Unser Wert hat auch nichts damit zu tun, wie viel Leistung wir erbringen. Du kannst in deinem Job so viele Stunden arbeiten, wie du willst. Es hat mit deinem Wert nichts zu tun. Unser Wert beruht auch nicht auf unser Umfeld, auf unseren Familienhintergrund oder unseren sozialen Status. Unser Wert wird auch nicht dadurch bestimmt, was Menschen über uns denken oder was sie über uns aussprechen, was sie sagen. Unser Wert, er ist nicht abhängig von unserem Erfolg oder unserem Versagen. Unser Wert, er ist nicht abhängig, ob wir einen Schulabschluss haben oder nicht. Der Schulabschluss, er ist wichtig, er ist sogar enorm wichtig, aber er hat nichts mit deinem Wert zu tun. Unser Wert ist nicht abhängig, ob du einen Job hast oder nicht. Unser Wert, er ist nicht abhängig, welches Auto du fährst. Nochmal, unser Wert, er ist nicht abhängig, welches Auto du fährst oder welches Fahrrad oder ob du zu Fuß unterwegs bist. Es hat nichts mit deinem Wert zu tun. Dein Wert ist auch nicht abhängig, ob du einen Freund hast oder eine Freundin, Ob du einen Ehepartner hast oder Kinder, dein Wert hat nichts damit zu tun, wie beliebt du bist. Auch Umstände wie Krankheit, Gesundheit oder Reichtum bestimmen nicht unseren Wert. Unser Wert ist an unser Sein gekoppelt. Allein, dass du da bist, ist so wertvoll. Unser Wert, er kann nicht erworben werden, egal wie die Lebensumstände sind. Wir alle haben einen Anspruch auf Wert und Würde zu haben. Wir alle sind also wertvoll geschaffen, Männer wie Frauen. Du bist einzigartig. Es gibt niemanden, der genau so ist wie du. Du bist einzigartig, du bist maßgeschneidert, du bist ein Meisterwerk. Und Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres, dass deine Gaben zum Vorschein kommen, dass die Gaben, die er dir geschenkt hat, dass du sie auslebst, dass du ihm dienst damit. Und dabei macht Gott keinen Unterschied, ob Mann oder Frau, nämlich vor Gott sind wir gleich. Aber er wünscht sich, dass du die Leidenschaft, die er dir geschenkt hat, die Gabe, dass du sie nicht länger zurückhältst, sondern dass du sie auslebst, dass du ihm damit alle Ehre gibst.
Ich möchte euch gerne ein Bild von einer Frau zeigen. Ihr seht hier die Paula Gassner und unten im ganz Kleinen in dem Titel heißt es Missionarin. Sie hat hier nicht den Titel Pastor drunter gestellt, obwohl sie als Pastorin einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Studiert in England, kommt sie in den Kriegswirren nach Deutschland zurück und dann tut Gott ganz erstaunliche Dinge durch diese Frau. Sie war die Gründerin der Gemeinde, die heute in Deutschland und international sehr bekannt ist, das Gospel Forum in Stuttgart. Sie hat damals diese Gemeinde gegründet. Das ist einige Jahre, liegt das zurück. Aber hör mal, ich habe aus ihrem Buch Folgendes mitgebracht. Sie beschreibt das so, sie sagt, mein Weg führte mich am Kursaalpark in Bad Cannstatt vorbei. Da hörte ich die Stimme des Herrn, gehe zur Rechten den Parkweg hinein. Plötzlich sah ich einen Mann im Rollstuhl vor mir. Deutlich mahnte mich der Geist Gottes, sprich mit diesem Mann, denn ich will mich an ihm verherrlichen. Klar und deutlich bekam ich die Anweisung, gehe hin zu diesem Mann und sag ihm, Jesus Christus macht dich gesund. Ich bemerkte, dass der arme Mann nicht nur gelähmt, sondern auch taub war. In seinen Augen stand Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit geschrieben. Ich sprach ganz langsam und deutlich, Jesus Christus, mach dich gesund. Da füllten sich seine Augen mit Tränen. Er erhob seine Hände zum Himmel empor und rief mit Tränen erstickter Stimme, Herr Jesus, erbarme dich meiner. Es zeigte sich, dass das Herz von Friedrich Walker für die Heilsbotschaft offen war. Plötzlich fiel die Kraft Gottes so gewaltig auf ihn, dass sein ganzer Körper geschüttelt wurde. Und ich griff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Alsbald standen seine Schenkel und Knöchel fest. Er sprang auf und konnte gehen und stehen. Mit lauter Stimme lobte Walker den Herrn und sprang und hüpfte herum. Eine große Anzahl von Menschen hatten sich auf dem Gehweg versammelt und riefen, was ist denn mit dem Walker los? Nach dem Abklingen der ersten Freudenausbrüche über die 9,5-jährig währende Lähmung setzte sich Walker etwas ermüdet nieder. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Ich will ihn vollkommen heilen. Lege deine Hände auf seine Ohren. In wenigen Sekunden war das zweite Wunder geschehen. Die Heilung von Friedrich Walker war zum Tagesgespräch geworden. Schau Gott, gebraucht diese Frau, obwohl die Männerriege der damaligen Zeit gesagt haben, das darf nicht sein. Und Gott tat es trotzdem. Ich bin so dankbar, mit meinem Papa haben wir einen Zeitzeugen da, der die Anfänge der Gemeinde und auch von Paula Gassner persönlich kennt, euch bestätigen wird. Tausende von Menschen waren in den Gottesdiensten auf dem Cannstatter Wasen im großen Volksfestzelt dort. Tausende von Menschen. Und irgendwelche religiösen Leute sagten, das kann so nicht sein. Aber genau so war es. Gott hat diese Frau gebraucht. Ich möchte euch Mut machen. Gott will jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Jung und älter, Mann und Frau. Gott hat für jeden Einzelnen von euch einen Plan. Und wir wollen gerne beten, dass du in deine göttliche Identität hineinfindest. Dass du weißt, der, der in mir lebt, ist stärker wie der, der in der Welt ist. Dass du überzeugt sein wirst, Gott will durch dich großartige Dinge tun. Und wir wollen euch einladen, aufzustehen. Wir möchten gerne uns eine Zeit des Gebets nehmen.
Vater im Himmel, ich danke dir für diese kostbare Zeit. Ich danke dir, dass deine Identität in uns ist. Dass du uns so wertvoll und kostbar gemacht hast. Und Vater im Himmel, ich möchte beten für all die Männer, die unter uns sind, die am Livestream mit dabei sind. Dass sie wissen, dass sie wertvoll sind. Dass du sie kostbar geschaffen hast. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich sie segnen darf in deinem Namen. Dass sie das tun, was du ihnen geschenkt hast. Gaben, Vater im Himmel. Dass sie in ihre Berufung hineinkommen, Jesus. Dass sie nicht zurückhalten, sondern dass sie aufstehen, Jesus. Dass sie begreifen, dass du sie geschaffen hast nach deinem Ebenbild. Jesus, dafür will ich beten in deinem Namen und möchte jeden Mann segnen, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, ich preise deinen Namen. Deine Herrlichkeit ist gerade hier. Ich danke dir, dass du deinen Segen ausgießt, dass du gerade jetzt Berufungen schenkst. Und Männer sollen nicht länger zurückhalten, sondern sie sollen aufstehen und sie sollen gehen in deinem Namen, Jesus. Halleluja.
Ich segne die Frauen hier in diesem Raum und auch am Livestream, dass jede einzelne Frau in ihre göttliche Berufung hineinfindet, sich nicht zurückhalten lässt von nichts und niemandem. Danke, dass du auch Verletzungen heilst, die durch unbedachte Worte, komische theologische Ansätze irgendwie vorgebracht wurden. Jesus, danke, dass du jede Fessel jetzt löst, dass du hineinführst in die Freiheit. Danke, Herr, für deine Berufung, die du uns geschenkt hast. Danke, dass du in jedem einzelnen Menschen wohnst. Und Herr, ich bete darum, dass ganz neue Dienste freigesetzt werden. Danke, dass Kleingruppenleiterinnen freigesetzt werden. Leiterin für Interessensgruppen in den unterschiedlichen Bereichen. Danke Gott, dass du setzt zum Segen deines Reiches. Dass jeder Einzelne in deine Berufung hineinfindet. Danke Gott, dass du rufst heute Morgen. Und wir wollen deinem Ruf folgen. Wir wollen dir folgen, oh Gott.
Und da, wo du verletzt worden bist, da, wo dir jemand gesagt hat, dass du nichts wert bist, dass du nichts kannst. Gott streicht es gerade jetzt. Er streicht es aus deinem Leben heraus. Und du bist wertvoll und du bist kostbar. Das sagt er dir jetzt gerade zu. Er bringt Heilung in dein Leben. Strecke dich ihm entgegen. Streck dich aus und Heilung fließt. Weil Gott möchte, dass wir heil sind und dass wir in unsere Berufung hineinkommen.
Gott erweckt in unserer Mitte Prophetinnen und Propheten. Gott erweckt zum apostolischen Dienst Männer und Frauen. Gott stellt wieder her, was irgendwo zerbrochen wurde, und er führt dich hinein in die Berufung, die er für dich hat. Und er wird es nicht zulassen, dass irgendwelche menschlichen Worte dich weiter lähmen und zurückhalten, hineinzukommen in den Dienst, den er für dich hat. Danke Gott, dass du dein Wunder tust und dass du herausreißt aus jeder geistlichen Lähmungserscheinung, aus jeder Lethargie, aus allem sich zurückziehen. Jesus, du setzt frei und du öffnest Türen. Danke, dass du aufschließt, was verschlossen war. Danke, dass du hervorbringst, deinem Willen gemäß. Jesus, wir segnen dein Volk. Wir segnen jeden Einzelnen gerade jetzt. Auch alle, die sich aus Enttäuschung zurückgezogen haben. Wir setzen euch frei durch die Kraft und in der Autorität, die im Namen von Jesus Christus liegt. Danke Gott, dass du wiederherstellst, Berufungen freisetzt in Jesu Namen. Jesu Namen, Jesu Namen. Empfang das jetzt von Gott. Empfang es für deine persönliche Situation. Empfang es für deinen Kreis, in dem du bist. Empfang es für dein Umfeld in Jesu Namen.
Und ich habe noch ein Bild gehabt. Es sind Männer und Frauen unter uns, die zurückgehalten haben, die Gabe zurückgehalten haben. Heute ist der Tag, wo du aufstehst. Und Gott sagt dir, ich bin bei dir, steh auf. Die Herrlichkeit des Herrn, sie ist mit dir.